Kinder mit Teilleistungsstörungen sind in unserem Bildungssystem benachteiligt. Das ist etwas, was mir echt total im Magen liegt und deswegen habe ich mir überlegt, nehme ich einfach dazu mal eine Folge auf. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Am 30.09. ist ja wieder Tag der Legasthenie und genau darum, ja, gibt es jetzt auch diese Folge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Ja, und in diesem Podcast geht es wie immer um die Teilleistungsstörungen. Und am 30.09. ist wieder Tag der Legasthenie. Und dieser Tag ist natürlich besonders wichtig, natürlich für alle Betroffenen, für Eltern, für Lerntherapeuten, weil wir einfach nochmal darauf aufmerksam machen wollen, was eigentlich schief läuft im Bildungssystem. Es geht jetzt hier nicht so sehr darum, was ist die Legasthenie, sondern es geht jetzt tatsächlich mal darum, dass ich der Meinung bin, dass, und das sind, glaube ich, mit mir ganz viele Menschen, dass Menschen mit Teilleistungsstörungen in unserem Bildungssystem benachteiligt werden. Und ich werde heute einfach mal versuchen, Perspektiven zu schaffen für den Umgang mit Teilleistungsstörungen, um eben ja diese Benachteiligung, die entsteht, auch so ein Stückchen aufzulösen. Natürlich gibt es dafür den Nachteilsausgleich und den Notenschutz, aber Fakt ist, die meisten Betroffenen müssen immer wieder darum kämpfen. Und ich möchte heute einfach mal gucken, was macht denn eigentlich Sinn? Sicherlich macht es nicht Sinn, wenn jemand ganz große Schwierigkeiten beim Lesen hat, ihm zu sagen, ja, du darfst jetzt etwas länger lesen oder du darfst jetzt etwas länger schreiben. Das sind immer so, ja, das kann ein bisschen unterstützend sein, aber ich möchte einfach mal heute einen Perspektivwechsel dazu vornehmen. Und wir fangen jetzt gleich an mit dem Thema Lesen und Schreiben und im zweiten Teil der Folge geht es dann um das Thema Rechnen, weil ich manchmal auch so ein bisschen von Eltern und von Lerntherapeuten, die hier im Podcast sind, auch so ein bisschen mal auf die Füße getreten kriege, weil es immer heißt, ja, dass das Lesen und Schreiben steht doch noch ein bisschen mehr im Vordergrund. Also diese Folge ist jetzt zweigeteilt. Wir fangen an mit dem Thema Lesen und Schreiben und widmen uns dann im Nachgang nochmal dem Thema Rechnen. Gucken wir uns doch mal an, was Lesen und Schreiben eigentlich in der Historie macht. Lange Zeit war Lesen und Schreiben eine Form, wie wir eben Informationen weitergeben konnten. Und es war lange Zeit die einzige Form. Und nicht alle Menschen, die des Lesens und Schreibens kundig waren, wurden danach gefragt, was sie über das, was sie jetzt gerade lesen oder was sie jetzt gerade schreiben, denken. Denn viele Schreiber wurden einfach nur fürs Abmalen bezahlt. Also Schreiben ist etwas, was in unserer Gesellschaft, das ist so allgemein verbreitet ist, dass vielleicht, naja, lass es hochkommen, 300 Jahre sein und dann war es auch nur für einen Teil der Bevölkerung so. Aber lange Zeit war der Umgang mit der Schrift einer gehobenen Klasse vorbehalten, die sich natürlich auch zunutze gemacht hat, dass sie damit Wissen zurückhalten konnte. Ja, Wissen geben wir eben tatsächlich weiter durch Lesen und Schreiben. Und wenn wir nochmal zurückgucken, vielleicht mal so 70, 60, 70 Jahre in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, da war es eigentlich fast auch noch die einzige Möglichkeit. Es ging dann so ganz langsam los mit Schulfernsehen und Filmen, die in der Schule gezeigt wurden. Aber in der Regel wurde Wissen nur über, ja, über den gedruckten Text, über das Schulbuch weitergegeben. Und das ist auch heute häufig noch so. Aber war es damals so, dass die Menschen in ihrer Lebensumwelt das Gleiche hatten? Das heißt, sie hatten das gedruckte Buch für die Informationsweitergabe. Dann hat sich das schon in den 60er, 70er Jahren zum Teil gewandelt, weil Wissen und Informationen wurde dann auch weitergegeben, zum Beispiel über die Nachrichten, über das Fernsehen. Das hielt irgendwann Einzug in die deutschen Haushalte, aber es war keine strukturierte Wissensvermittlung. Trotzdem hatte der Brockhaus so seine Berechtigung. Wir haben unser Lexikon gehabt, wir haben auch in der Schule gelernt, mit Lexika zu arbeiten, um bestimmte Informationen abrufbar zu machen. Und Sendungen standen auch nicht auf Knopfdruck zur Verfügung. Die Wissensweitergabe, das hat sich natürlich alles entwickelt. Irgendwann gab es dann mal Kurse ja, auf CD-ROMs, die man einlegen konnte in seinen Rechner. Und wenn wir heute gucken, leben wir in einer Wissensgesellschaft. Wissen ist eigentlich fast immer und überall vorrätig. Das heißt, ich kann mit meinem Smartphone, heute habe ich mehr Zugang zu Wissen, als ich früher, wenn ich den ganzen teuren Brockhaus im Regal stehen gehabt habe. Und mein Wissen ist auf dem Smartphone in der Regel sogar noch aktueller. Seit gut 2 Jahren kommt jetzt auch noch die KI dazu. Macht uns manchmal Schwierigkeiten, um überhaupt unterscheiden zu können. Ist das Wissen denn jetzt echt oder habe ich Fake-Wissen vorliegen? Und diese Unterscheidung ist natürlich ganz, ganz wichtig zu lernen. Das heißt also, in der Lebenswelt, in der wir uns jetzt befinden, wir Erwachsenen, da ist zum Teil das Lesen und die Weitergabe von Wissen über einen Text, den ich lesen muss, nur noch eine Form der Wissensvermittlung. Und wenn ich mir angucke, was meine Schüler tun, wenn ich mir angucke, was meine Kinder tun und manchmal auch, was ich selber tue, wenn ich ins Internet gehe und für irgendetwas eine konkrete Antwort möchte, dann lese ich es oft nicht, sondern gucke mir ein YouTube-Tutorial an. Wir wissen, wie viele Nachhilfegeschichten es über YouTube gibt und ich weiß, dass die Kinder oft sagen, da verstehe ich es besser, als wenn ich es im Buch nochmal nachlese. Das heißt also, die Wichtigkeit von Lesen und Schreiben zur Wissensvermittlung, die hat abgenommen. Da können wir eigentlich überhaupt nicht, da lässt sich gar nichts dran deuteln. Die Wichtigkeit für unser Gehirn, was Lesen und Schreiben angeht, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Wenn ich jetzt etwas aufgenommen habe, sei es über ein YouTube-Video, sei es über einen Text, dieses Wissen strukturiert zusammenzufassen und wieder zu Papier zu bringen, zu kürzen, mir meine Notizen anzugucken, im Bereich des Lernprozesses macht es eine ganz andere ein ganz anderes Ding. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wo die Schule stehen geblieben ist, dann ist die Fähigkeit für Bildung oder die Möglichkeit an Bildung teilzuhaben doch heute noch sehr, sehr stark an die Möglichkeit des Lesens gekoppelt. Obwohl ich mir natürlich, wenn ich zu Hause bin, all meine Schulbücher vorlesen lassen kann über irgendwelche technischen Hilfsmittel. Ich bin also nicht mehr auf das Lesen angewiesen. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt hier gar nicht werten. Ich möchte einfach nur sagen, das ist eine Tatsache. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir einen guten und gezielten Lese- und Schreibunterricht in der Grundschule haben, dass wir versuchen, alle Kinder so gut wie möglich abzuholen und ihnen das Lesen und Schreiben so gut wie möglich beizubringen, auch wenn es bei Kindern mit einer Legasthenie eben manchmal nicht so gut sein wird und das Lesen einfach immer langsamer sein wird. Aber Fakt ist doch auch, dass gerade wenn wir in die höheren Klassen gehen, die Wichtigkeit, die Inhalte aufzunehmen, da geht es ja mehr darum, dass ich die Inhalte verarbeiten kann, dass ich über Inhalte nachdenken kann, dass ich aus diesen Inhalten Schlüsse ziehen kann und wie ich die Inhalte aufnehme, ob ich sie jetzt lese, ob ich sie per Video aufnehme oder ob ich sie per Audio aufnehme, ist letztendlich dabei zweitrangig. Wenn ich aber zum Beispiel die Notenvergabe davon abhängig mache, dass ein Kind eine Aufgabenstellung, die auf Textverständnis basiert, nur lesend aufnehmen darf und die zum Beispiel nicht durch die Möglichkeit eines Vorlesestiftes ausgeglichen werden kann, weil das Kind eben dann die Frage beantworten könnte, ich finde, dann wird es kritisch. Dann benachteilige ich dieses Kind, was große Schwierigkeiten beim Lesen hat. Und das ist ein Punkt, über den wir nachdenken müssen. Und ich bin mir sicher, es ist klar, dass man nicht immer Zeit hat, einem Schüler vielleicht eine Aufgabe vorzulesen im Rahmen der Schule, aber dass man herkommen kann und zum Beispiel Vorlesestifte gestatten kann für den Nachteilsausgleich, das wäre eine Möglichkeit, um diese Benachteiligung ein Stückchen aufzulösen. Denn wichtig ist ja tatsächlich, dass wir auch den Kindern beibringen, okay, du hast jetzt eine Schwierigkeit beim Lesen, es dauert bei dir einfach länger. Du musst aber dann auch in der Lage sein, aus einem gesprochenen Text Informationen zu entnehmen, denn auch das muss ich trainieren. Nur weil mir jemand einen Text vorspricht, schaffe ich es ja nicht sofort, die wichtigsten Informationen zu extrahieren, sie mir vielleicht zu notieren oder vielleicht mir irgendwelche Sprachnotizen zu sprechen. Es ist nämlich auch sehr, sehr anstrengend und erfordert sehr, sehr viel Konzentration, einen Text auditiv, also vorgelesen war, zu bekommen, dann ist es wichtig, dass ich stoppen kann, dass ich mir eben auch Notizen machen kann, denn Lernen funktioniert nicht nur von einmal hören oder einmal lesen, sondern indem ich die Inhalte, die ich bekomme, in meinem Gehirn weiterverarbeite, Schlüsse ziehe und daraus dann auch Notizen mache. Das heißt also, das Verstehen der Inhalte ist manchmal doch wichtiger als die Fähigkeit, fließend zu lesen. Und ich bin da auch an einer Stelle, finde ich es ganz entscheidend, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel in der weiterführenden Schule sind, dass wir dann auch anfangen, den Inhalt von der Lesefähigkeit zu trennen. Ich sag mal, wir haben eine Schülerin, die ist jetzt in der 8. Klasse und die ist in der 8. Klasse, warum auch immer, noch sehr, sehr schlecht im Lesen. Die hat, vielleicht ist die Legasthenie zu spät entdeckt worden, vielleicht war es nicht das richtige Training, vielleicht ist es aber auch einfach so, dass die Legasthenie so schwer ist, dass sie sich dauerhaft mit dem Lesen schwer tut. Und diese Schülerin jetzt von einer Lektüre auszuschließen, wäre in meinen Augen eine echte Benachteiligung, wenn man darauf besteht, dass diese Schülerin genau diesen Text lesen muss, wie ihn andere Schüler lesen. Warum kann man da nicht zum Beispiel darauf gehen, dass diese Schülerin dieses Buch als Hörbuch hören kann? Deswegen heißt es nicht, dass ich an anderer Stelle nicht anknüpfen muss und versuchen muss, vielleicht die Lesefähigkeit der Schülerin noch zu steigern. Aber das werde ich nicht tun, indem ich sie durch eine schwere Lektüre jage, wo sie am Ende sowieso nichts verstanden hat, weil sie sich da durchkämpfen muss. Denn ein Lesetraining muss immer da ansetzen, wo der Schüler jetzt gerade in seiner Lesefähigkeit steht. Dann kann ich Fortschritte machen. Das heißt, das muss da ansetzen, wo ich eine kleine Herausforderung habe. Wenn ich aber 5 Stufen unter dem bin, was der Text von mir fordert, dann wird das Lesen einer Lektüre meine Lesefähigkeit nicht verbessern. Es schließt mich aber letztendlich von der Diskussion über einen Text aus, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, diesen Text zu verstehen. Und an dieser Stelle muss es einfach gestattet werden durch technische Hilfsmittel, dass Schüler sich die Inhalte zugänglich machen. Und deswegen kann es ja trotzdem einfach sich wahnsinnig gute Gedanken zu bestimmten Dingen machen. Deswegen kann es ja zum Unterricht beitragen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Meine Betonung ist Lesefähigkeit trainieren an der Stelle, wo sie ansetzen muss, wo das Kind steht. Und auf der anderen Seite, gerade in weiterführenden Schulen, dem Kind die Möglichkeit bieten, sich am Inhalt inhaltlich mit den Themen auch auseinandersetzen zu können. Und da sind eben Vorleseprogramme, Vorlesestifte und solche Dinge ganz von ganz, ganz großer Bedeutung. Und beim Schreiben ist es ähnlich. Es gibt Kinder, die auch dauerhaft Probleme haben. Da haben wir Gott sei Dank heute über den Nachteilsausgleich viele Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel die Rechtschreibung nicht benoten in einem Aufsatz. Und auch das finde ich völlig gerechtfertigt. Wenn ein Kind aufgrund einer Legasthenie bestimmte Fehler macht, dann darf man doch nicht den Inhalt, den dieses Kind vielleicht wirklich einen richtig coolen Inhalt produziert, der sich auf eine Lektüre bezieht oder der sich auf ein physikalisches Thema bezieht oder auf ein biologisches, diesen Inhalt schlechter bewerten, nur weil das Kind aufgrund seiner Legasthenie Rechtschreibfehler macht. Also das ist für mich einfach ein Plädoyer, die Inhalte über die äußere Form zu stellen, was nicht heißt, dass man nicht an geeigneter Stelle auch am Lesen und Schreiben auch in der weiterführenden Schule noch trainieren sollte. So viel zum Thema Lesen und Schreiben. Ich wäre gespannt auf eure Kommentare, würde mich wahnsinnig freuen. Und kommen wir jetzt mal zum Thema Rechnen. Wieso sollen Kinder denn noch rechnen lernen, wenn wir einen Taschenrechner haben, könnte man ja jetzt sagen. Und da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Wir müssen Verständnis schaffen. Das heißt, ein Taschenrechner nützt mir gar nichts, wenn mir eigentlich nicht bewusst ist, was bedeutet denn etwas? Was bedeuten denn bestimmte Zusammenhänge? Was bedeutet unser Zehnersystem? Ich habe ja schon einige Folgen dazu aufgenommen. Das heißt, wenn ein Kind mit einer Dyskalkulie ein bestimmtes Grundverständnis nicht hat, dann ist es oft auch ganz, ganz schwierig, Hilfsmittel zu nutzen, weil es die Hilfsmittel ja gar nicht richtig nutzen kann. Und da ist für mich auch so einfach sehr klar, dass wir neue Konzepte brauchen, dass wir Konzepte brauchen, um die Kinder besonders in der Grundschule zu fördern, damit sie ein Verständnis entwickeln und nicht nur anfangen, Aufgaben auswendig zu lernen, die sie dann irgendwann auch mal wieder vergessen. Denn ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, wenn wir jetzt auf die Dyskalkulie gucken, auch in Relation jetzt zu der Legasthenie, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Kind ein echtes Verständnis entwickelt. Was bedeutet das denn, als dass es das Ergebnis relativ schnell abrufen kann? Da geht es mir fast so ein bisschen, ja, wie beim Vorlesen oder bei einem Video, was ich gucke. Natürlich kann ich mit einem Taschenrechner relativ schnell Ergebnisse abrufen. Ich erlebe aber auch, dass es bei Kindern mit Dyskalkulie häufig da zu großen Fehlerquellen kommt, weil sie überhaupt kein Grundverständnis haben. Also in meinen Augen ist es viel, viel wichtiger, am Grundverständnis zu arbeiten, dass die Kinder dann, auch wenn sie einen Taschenrechner benutzen, okay, das kann stimmen oder das kann nicht stimmen, dass sie also überhaupt mal ein Gefühl für den Zahlenraum bekommen. Und das ist, denke ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben super viele tolle Hilfsmittel und wir müssen gucken, wie können wir diese Hilfsmittel nutzen, damit die Kinder, die eben eine Dyskalkulie haben, nicht benachteiligt werden aufgrund der Möglichkeit, dass ihnen viele Dinge einfach ja, dass viele Dinge einfach nicht so funktionieren wie bei anderen Kindern. Viele Dinge sind auch einfach viel langsamer. Ich habe es mal in einem irgendwo gelesen. Ich fand die Idee ganz spannend. Es geht darum, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass, ja, sag ich mal, dass Frankfurt ist ja so ein Knotenpunkt, was die Bahn angeht. Und vieles läuft über diesen Knotenpunkt. Wenn wir im Gehirn, was jetzt das Mathematische angeht, auch von so einem Knotenpunkt ausgehen und der dann eben nicht funktioniert, dann heißt das ja nicht, dass nichts funktioniert. Dann heißt es, dass wir uns Wege drumherum bahnen, dass wir uns andere Wege bahnen. Und vieles funktioniert langsamer. Und ich brauche auch jemanden, der mir hilft, diese anderen Wege zu entdecken. Genau, und deswegen ist heute einfach so ein Stückchen, ja, Tag der Legasthenie ist wieder in 4 Tagen. Mein Plädoyer, lasst uns doch aufhören, darüber nachzudenken, inwiefern wir Lesefähigkeit, Schreibfähigkeit und Rechenfähigkeit benoten, denn in unserer heutigen Wissensgesellschaft geht es doch darum, Schlüsse zu ziehen, Gedanken zu Ende zu denken und dass wir gucken, dass wir jedes Kind aus der Grundschule entlassen, mit der Möglichkeit, so gut lesen, schreiben und rechnen zu lernen, wie es einfach kann und ihm da auch jegliche Förderung angedeihen lassen, aber dass wir die Inhalte, die wir vermitteln, sei es nochmal in der Biologie, in der Mathematik, in der Physik, in der Literatur, dass wir die doch bitte von diesen Grundfähigkeiten, zumindest was die Benotung angeht, einfach mal so ein Stückchen zurücknehmen und diese Grundfähigkeiten einfach als etwas sehen, dass wir jedem Kind mitgehen, auf der Ebene so weit, wie es eben mitgehen kann. Das ist für mich einfach, wie gesagt, nochmal ganz wichtig. Das wollte ich heute mal mitgeben. Und ja, ich denke, für viele Eltern wäre es eine Erleichterung, wenn wir einfach mal dazu kommen könnten, zu gucken, was benachteiligt denn die betroffenen Kinder und wie können wir das auch mit den technischen Hilfsmitteln, die wir heute haben, aufgreifen, ohne dass wir die Kinder letztendlich vom Lesen, Schreiben und Rechnen abhalten. Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Gut, damit möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich denke, ich bin wieder mal relativ schnell ins Reden gekommen, aber für mich war das Thema wirklich, ja, mich beschäftigt das Thema einfach und ich würde mich irre freuen, wenn ihr einfach mal ein paar Kommentare dazu da lässt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch auch gerne eine Bewertung auf Apple da, denn nur dann können andere ihn auch finden. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.